か。
Hallo Thorsten. Lang nicht gehört.
Hallo Oliver. Ja, es ist schon eine Weile
her. Es ist schon wieder eine ganze Weile her. Mhm. Hast du die Tage die Nachrichten gelesen von dieser NCL-Kreuzfahrt, bei der manche Passagiere eben, wie wir immer sagen, nicht pünktlich an Bord waren und die dann eine Odyssee durch Afrika gestartet haben?
Von der Odyssee nicht, also die Geschichte habe ich tatsächlich gehört und wir haben es auch groß diskutiert unter den Kollegen, weil ich war ja mal wieder mit einem Kollegen von Amondo unterwegs in Siede auf einer Jahrestagung. Da haben wir es auch groß diskutiert und auch in der Arbeit haben wir es schon mal davon gehabt.
Also Odyssee
von der,
insofern.
Von der Odyssee habe ich tatsächlich nichts gehört.
Naja, also Odyssee insofern, die mussten ja dann dem Schiff hinterher und der nächste geplante Hafen, da konnte dann das Schiff aufgrund der Witterung nicht halten. Das heißt, Stimmt. Sie konnten dann dort nicht aufsteigen und mussten dann wieder zum nächsten Hafen. Und das ist halt bei so einer Kreuzfahrt, ist ja jetzt nicht direkt mal 50 Kilometer entfernt, sondern, ne?
Nee, das musst kann ganz du,
und,
sein,
und ja. Afrika ist jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Europa, wo du mal unter Umständen gute Verbindungen hast. Also das ist, glaube ich, für die kein Spaß gewesen, zumal da wohl auch Passagiere mit, sag ich mal, körperlichen Einschränkungen dabei waren. Also wir haben es oft genug schon gesagt, guckt, dass ihr pünktlich an Bord seid.
Lesson learned. Alle Mann an Bord ist ehrenes Gesetz. Ja, ja.
Genau, also, aber fand ich schon krass, weil es ja wirklich eine größere Gruppe auch war, dass man dann auch selbst dann gesagt hat, nö, wir fahren, ne? Also, naja, gut. Aber die zweite Geschichte, und ich glaube, das ist ein schöner Aufhänger für unsere heutige Folge, ist ein Post, den Matthias Mohr die Tage gemacht hat, über eine Kreuzfahrt, den hast du ja auch kommentiert, von TUI Cruises, bei der sozusagen der Aufreger darin bestand, dass der Preis pro Person und Nacht oder Tag in der Innenkabine für eine 7-tägige Kreuzfahrt nach Norwegen war es, glaube ich. Ja. Also der Pro-Personen-Preis pro Tag, / Nacht, bei über 500 Euro lag, was für eine Innenkabine schon ganz schön sportlich ist.
Genau.
Und sich die Frage, Reise, wie kann das sein?
Die ganze Reise, ne? Für 3.500 und irgendwas zerquetschte. Und der Matthias hat es dann gepostet. Ich habe es auch kommentiert.
Ich habe die Antwort nicht mehr verfolgt.
Es ist natürlich so. Da waren über 400 Antworten, ja, letzten Endes. Und es ist natürlich so, bei so einem Ausreißer nach oben, sag ich mal, jeder, ja, wenn es so teuer wird, dann fahre ich nicht mehr und überhaupt. Und dann du weißt ja, wie das Gehate bei Facebook dann immer gleich übertreibt. Ja. Es ist so, ich habe tatsächlich auch recherchiert, die Reise vorher, die auch in den Sommerferien ist, 7 Tage, ebenfalls Norwegen, auch ähnliche Tour, die ich noch zu haben für schlanke 1.399 Euro. Also ich glaube, dass da irgendein Artefakt aus dem Preisberechnungsalgorithmus zugeschlagen hat und den Preis in die Höhe getrieben. Ich glaube nicht, dass das ein reeller Preis ist, wo irgendjemand gesagt hat, wir probieren da mal was aus. Ich glaube, dass...
Ob man das verlangen kann, ob Leute wirklich buchen würden zu dem Preis.
Nein, ich glaube, dass tatsächlich... Es ist ja so, du hast ja bei TUI Cruises auch die Garantie, dass die Preise nicht höher werden wie vorher oder dass man keine Preise erhöht im Nachgang. Also ich glaube,
also wir
nicht,
reden auch von dem Standardkatalogpreis, dass der sozusagen
eigentlich, das habe ich noch nie groß gesehen, dass die Preise dann nach oben gehen, nur weil die Nachfrage so groß ist. Das können
Wobei, da reden wir nicht. Nachher noch mal ein bisschen genauer drüber. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Einstieg oder ein schöner, ein schönes Beispiel für unser heutiges Thema. Und dann wollen wir mal loslegen.
Ja, genau.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja. Also die Frage, wo wir mit unserem kleinen Boot heute hinfahren, die spare ich mir, denn im Prinzip, ich habe es ja quasi schon angeteasert, wir wollen über das Thema Preise sprechen.
Ja, ist auch immer interessant, Preise.
Es ist zumindest
ein ganz großes Thema, ja, in der ganzen Reisebranche. Also man muss da auch mal die Kreuzfahrten rausnehmen. Es ist überall ein Riesenthema. Man bezahlt aktuell für die Türkei das Doppelte bis Dreifache, wie es letztes Jahr noch war oder vorletztes Jahr. es ist tatsächlich ein Trend, das Auge für vermeintlich günstige Ziele muss man richtig tief in die Tasche greifen inzwischen.
Ja.
Und tatsächlich bietet sich da auch an, mal über Kreuzfahrtpreise zu sprechen.
Ja, wobei, du hast jetzt gerade ein Thema angesprochen, was früher mal günstig war, ist jetzt teuer. Ich glaube, wir müssen bei dem ganzen Thema so ein bisschen zwei Seiten betrachten. Ich glaube, die eine Geschichte ist, dass Preise grundsätzlich höher werden, weil sich die Rahmenbedingungen ändern. Ich sage nur Inflation und so weiter und so fort, Treibstoffkosten und weiß ich nicht alles was. Das ist eine Seite. Und wir haben aber auch das Thema, dass Preise sich verändern. Und die Frage ist, warum verändern sich Preise und wann verändern sie sich und wohin verändern sie sich? Und das ist ja eigentlich, ich will nicht sagen, immer schon so gewesen, aber auch, sage ich mal, vor diesen größeren Preissteigerungen, die jetzt gerade aktuell sind, schon ein Thema gewesen. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen trennen. Es sind zumindest aus meiner Sicht heraus nicht zwei komplett verschiedene Themen, aber haben so ein bisschen andere Ursachen einfach.
Ja,
also für die, ne? Und ich glaube, das Thema Preise, ich meine, wir zitieren immer wieder mal gerne die Kreuzfahrtforen, Facebook-Gruppen. Und ich glaube, die Frage nach, wann buche ich denn am besten? Lohnt sich's auf noch einen Vario-Tarif oder Pur-Tarif heißt, glaube ich, bei TUI Cruises, ne, zu warten?
Pur oder Plus, ja.
Oder Plus, ja. Und was meint ihr? Gibt es da noch ein Last-Minute-Angebot? Ich glaube, diese Fragen, die kommen regelmäßig und die Antworten, glaube ich, sind auch immer irgendwie ähnlich nach dem Motto, ja, ich habe leider keine Kristallkugel bei mir, ich kann es dir gerade nicht sagen. Und irgendwie ist es doch ein so komplexes Rätsel.
Ja, wobei, natürlich ist es so, es gibt natürlich auch Anbieter am Markt, die meinen jetzt mit KI kann man da was voraussagen und so. Ich spiele jetzt auf jemanden bestimmten an, er wird, fühl dich gegrüßt.
Sofern er unseren Podcast hört.
Genau, vielleicht hört er ja mal rein. Also fühl dich gegrüßt, das ist nicht böse gemeint. Ich persönlich denke auch, dass KI da vielleicht was bringen kann, was allerdings niemand voraussagen kann, auch die beste KI nicht. Welche Schiffe oder welche Reisen sind jetzt ganz besonders gut gebucht und welche nicht? Ich glaube nicht, dass man da die Kristallkugel erfinden kann. Es ist einfach so, es gibt einfach Reisen, die liegen im Ding wie geschnitten, also die gehen weg wie geschnitten Brot, die reißen sie aus den Händen, und andere Reisen, aus welchen Gründen auch immer, werden eben weniger gebucht. Natürlich kann man da gewisse Prognosen machen, das machen die Cruise Lines ja auch, weil die wollen ja ihre Schiffe füllen.
Wobei die Cruise Lines natürlich einen grandiosen Vorteil haben, die haben die Daten, die kennen die Buchungsdaten. Genau. Klar. Und ich glaube, bevor wir jetzt zu sehr in das Thema einsteigen, ich glaube, das kreuzen wir nachher nochmal. Ich glaube, Daten sind wichtig und am Ende ist es ein Versuch, Licht ins Dunkel der Preisgestaltung zu bringen, ob wir das jetzt wirklich komplett ausleuchten können, dieses Thema. Wir werden sehen. Aber ich glaube, das KI-Thema oder das Thema IT habe ich in dem Skript, das ich vorbereitet habe für den heutigen Tag, auch nochmal. Aber ich würde gerne und deine Meinung mal zu hören. Also als ich mich über das Thema so ein bisschen informiert habe und so ein bisschen nachgedacht habe, war bei mir so der Eindruck, und vielleicht teilst du ihn oder auch nicht, dass Corona in gewisser Weise so eine Zäsur war. Also wenn ich jetzt mal sage, vor Corona war es irgendwie relativ schlicht. Es gab einen Katalogpreis, der war fix. Dann gab es, wenn man früh genug gebucht hat, ein Frühbucherangebot dazu. Und irgendwann vielleicht mal noch ein Vario-Tarif oder eben Pur- oder Pro-Tarif bei TUI Cruises oder wie immer auch der Tarif bei anderen Reedereien heißen mag. Und vielleicht, wenn es wirklich noch gut gelaufen ist aus Kundensicht, irgendwann Last-Minute-Preis. Und das hatte sowas von Planbarkeit, ne? Also nach dem Motto, ja, ich habe Geduld und wenn ich warte, dann wird es irgendwie auf Dauer schon tendenziell günstiger. Und nach Corona, jetzt wo sozusagen die Leute wieder fleißig am Buchen sind, ist mein Eindruck, dass die Preise nicht mehr dieses nur noch in eine Richtung kennen, sondern jetzt komme ich auf den Punkt, den du eben gesagt hast, schon auch mal wieder hochgehen. Also ich habe es selbst erlebt bei unserer Reise letztes Jahr im März, dass der Tarif erstmal ja Richtung nach unten ging, günstiger wurde, je näher die Reise rückte, und dann plötzlich ging die Kurve wieder nach oben. Ja. Kurz Richtung Abfahrt. Also von daher ist es heute nicht mehr ganz so klar, dass es nur noch eine Richtung gibt, sondern dass ich mal einen Preis nach oben, nach unten entwickeln kann. Und das natürlich zu einer gewissen Unsicherheit bei den Buchenden führt und die eben die Fragen, wann buche ich denn jetzt am besten natürlich.
Ja. Also ich sag mal, du hast da vollkommen recht, nach Corona gab es da so ein bisschen, ja, ich sag mal, man hat erst noch die Leute wieder an Bord locken müssen. Da gab es dann wahrscheinlich, da gab es dann eine Zeit lang sehr, sehr, sehr gute Preise, gerade in der Kreuzfahrt und auch diese erste Welle, dass die ganze Reisebranche mitgemacht hat, dass jetzt nach Corona, wo es wieder losging, alles teurer wurde, hat auch die Kreuzfahrtbranche, und da nehme ich keine Reederei aus, die haben alle versucht, die Preise erstmal stabil zu halten und wieder so auf so ein Vor-Corona-Niveau zu kommen. Jetzt aktuell ist es tatsächlich, wie du das auch sagst, so, dass die Preise am Anfang gibt es noch einen Frühbucher, dann gehen sie mal runter, aber nicht mehr so massiv, wie das früher war. Also dieses Absacken, wo es früher vielleicht auch mal eine Reise, die jetzt meinetwegen, sagen wir mal, einen Preis 5.000, 6.000 Euro kostet, dass man die dann auch ein Tausender billiger kriegen konnte. Das gibt's heute, sehe ich nicht mehr so. Also inzwischen kommt mal noch eine Reise ins günstigere Pro- oder Plus-Tarif, die kostet dann aber nicht ein Tausender weniger, sondern nur noch 200 Euro weniger. Aber wenn sie überhaupt kommt, genau. Weil es kommen inzwischen immer weniger Reisen überhaupt in diese vergünstigten Tarife rein, ist auch eine Aussage von den Produktmanagern, zumindest bei TUI Cruises, aber AIDA hat die ähnliche Aussage getätigt, als wir da auf der Messe waren, dass sie tatsächlich versuchen, so wenig wie möglich in diese Vergünstigungen reinzugehen, weil halt erstens die Buchungszahlen auch das zulassen.
Ich wollte gerade sagen, sie haben es nicht nötig.
Genau, sie müssen nicht. Also weil die Schiffe sind gut gebucht, sehr gut gebucht, sogar zum großen Teil weit im Voraus. Und warum sollen sie dann die Preise verramschen oder die Restplätze verramschen, wenn sie doch eher noch gute Preise kriegen?
Ich glaube, deswegen
hat man aktuell eben. Genau, ich wollte gerade noch sagen, lass uns gerade mal ausführen. Er hat aktuell eben so eine kleine Schwelle. Man geht so vor der Reise, ich würde jetzt sagen, so 4 Monate vorher, 5 Monate vorher, hat sie noch eine kleine Delle nach unten, wo man dann sagt, okay, jetzt wollen wir die Reise dann pushen, dass wir das Schiff voll kriegen. Und tatsächlich gehen die Preise dann auch wieder leicht nach oben. Das kann tatsächlich dann nochmal wieder 100 Euro hochgehen, weil man will wahrscheinlich gar nicht diese Billigheimer an Bord haben oder man möchte es einfach auch ein bisschen, wie soll man das jetzt sagen, paritätischer verteilen, dass man tatsächlich sagt, alle haben die gleichen Preise, mehr oder weniger. Ne? Und der zweite Idee, die wahrscheinlich auch dahinter steckt, man guckt mal, wo man hinkommt jetzt inzwischen. Ne? Man hat ihre Schiffe zu 80-90% gefüllt und da kann man auch gucken, vielleicht fahren wir damit vielleicht sogar besser, wie wenn wir das am Schluss noch komplett für Billiggeld verramschen.
Na, das ist halt ein entscheidender, also zwei Punkte, die ich da ganz wichtig finde. Den letzten mache ich mal jetzt zuerst. Ich glaube in der Tat, vielleicht ist es manchmal besser, ein Schiff nicht ganz zu füllen mit eher hochpreisiger oder besser zahlenden Kunden, die dann das Gefühl haben, hey, ich habe aber auch noch ein bisschen Platz sozusagen, um mich wohlzufühlen, anstatt eben wirklich das Schiff bis auf das letzte die letzte Sonnenliege auszubuchen sozusagen und damit auch ja für die vielleicht wirklich viel gezahlt haben, so ein bisschen das Gefühl zu geben, das ist jetzt aber schon hier richtig voll und unangenehm und so weiter, die dann vielleicht zukünftig wieder vielleicht eine Reise weniger buchen, weil sie sagen, es hat mir jetzt nicht mehr so gut gefallen oder. Aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich meine, du hast schon einen Punkt genannt, ich meine, am Ende sind das ja alles Wirtschaftsunternehmen. Man möchte Geld verdienen, das ist das Kernziel einer Reederei am Ende. Und warum soll ich ein Produkt günstiger anbieten, wenn es keine Not dazu gibt? Weil vielleicht eben gewisse Einflüsse, und jetzt ist zum Beispiel die Buchungslage so ein Einfluss, es gar nicht notwendig machen. Ne? Also das ist natürlich ein ganz klarer Punkt. Ich meine, klar, aus Kundensicht wünscht man sich immer gute, günstige Preise, aber aus Reedereisicht, warum, wenn ich es nicht muss? Ne? Also es ist definitiv so ein Punkt.
Ja, beste Frage an dich. Du warst ja auch schon relativ oft an Bord. Was ist denn das Lieblingsthema, wenn man mal jemanden kennenlernt, so zweiter, dritter
Satz? Was habt ihr bezahlt?
Ja. Und ganz ehrlich, ich persönlich sage dann immer, ich habe einen super Urlaub, ich habe genau das Richtige bezahlt. Ja. Also
der Preis muss es einem, also sagen wir so, man muss hinterher das Gefühl haben, wie du schon sagst, dieser Urlaub war den Preis, den ich gezahlt habe, wert.
Genau.
Ob jetzt, mit Sicherheit haben Leute für das exakt gleiche Produkt, und da meine ich jetzt Kabinenkategorie und Tarif, weniger bezahlt, und mit Sicherheit wird es welche geben, die mehr bezahlt haben. Aber am Ende, wenn ich sage, mir war es das wert, ich kann mir das leisten, hey, dann sollte man sich, glaube ich, den Urlaub nicht damit verderben, dass man jetzt wirklich sagt, ach, ich hätte nochmal 5 Euro weniger ausgeben können woanders. Oder wenn ich jetzt nochmal einen Tag gewartet hätte. Ich glaube, das ist eine Frage, die kann man sich stellen, aber sollte man wahrscheinlich nicht machen.
Ja, und hey, unterm Strich, ich habe einen Urlaub für 5.000 Euro, wenn ich jetzt mit 4 Personen oder mit 5 gehe, je nachdem, was ich habe, und feile rum wegen 20 oder 50 Euro.
Ja. Also bitte. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, Preise sind halt nun mal ein sehr emotionales Thema. Ja, aber ich würde gerne bei dem Thema Einflussfaktoren nochmal kurz bleiben. Ich glaube, was man einfach sagen muss, wovon sind denn Preise abhängig? Ich meine, das ist natürlich zum einen, wir haben es gerade gesagt, die Buchungslage. Ne? Also wenn ich ein Produkt gut verkaufe, brauche ich nicht runtergehen im Preis. Aber natürlich gibt es ja auch, und das hängt so ein bisschen damit zusammen, das Thema Saison. Ne? Stichwort Vor- und Nachsaison ist vielleicht bei einem klassischen Urlaubsziel oder Landurlaub nochmal ein bisschen, da hat man das noch klarer auf dem Schirm als bei einer Kreuzfahrt vielleicht, die ja immer quasi in die Zielgebiete fahren, wo gerade Saison ist. Aber auch da gibt es natürlich sowas wie eine Vor- und Nachsaison. Und dann ist natürlich eine Buchung in den Zeiten oder eine Buchungslage nicht so wie in der Hauptsaison. Und damit sind die Preise günstiger. Ne? Also
ich meine, auch auf dem Schiff und auf dem Meer gibt es Sommerferien und Frühlingsferien und Herbstferien. Während den Ferienzeiten sind einfach die Schiffe auch nachgefragt, weil Familien ja auch relativ günstig Urlaub machen können. Muss man auch sagen, auf den meisten Schiffen sind die Kinder relativ günstig unterwegs. Ja. Das dritte, vierte Person auf der Kabine, das kriege ich an Land nicht immer in der Form, dass ich da zum Teil sogar ganz umsonst fahre mit den Kindern, je nachdem wie alt sie sind. Ja. Und da ist das schon ein konkurrenzfähiges Produkt und gerade in den Ferien ist dann halt gefragt, dementsprechend sind die Preise in den Ferien einfach auch hoch.
Und man muss, und das gehört auch ein bisschen in das Thema Nachfrage mit rein, dass natürlich manche Reiseziele, und ich habe jetzt mal Nordeuropa für mich so im Kopf, im Schnitt, im Verhältnis, einen Ticken teurer sind vielleicht als andere Zielgebiete, weil natürlich einfach viele gerade in Nordeuropa buchen, weil man keinen Flug benötigt, es ist eine relativ kurze Anreise, trotzdem tolle, spannende Ziele, also das Thema Nachfrage, auch hier wieder ein Treiber für den Preis natürlich am Ende. Ja. Ne, also ja, und also, ich kann gut die anderen Situationen, Rahmenbedingungen, ich sag mal Wettbewerb, ne? Also du hast, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, MSC ist natürlich mit den neuen Schiffen, die sie an den Start bringen, sicherlich auch angetreten, um den anderen etablierten Reedereien, die in denselben Zielen unterwegs sind, auch so ein bisschen,
die greifen
ein bisschen,
an,
definitiv. Ja, natürlich. Und dann wird man halt auch mal einen Preis vielleicht machen, der vielleicht nicht der ist, den man eigentlich normalerweise erwarten würde als Reederei, den man durchsetzen möchte, sondern sagen, hey, wir machen jetzt mal ein bisschen Preiskampf und ziehen mal gegebenenfalls Gäste von dem Konkurrenten ab. Also das ist natürlich auch ein Punkt. Aber das ist ja jetzt nichts Nachhaltiges und also man kann nur hoffen, dass es nicht nachhaltig ist, dass es irgendwann rächt sich sowas natürlich auch, wenn man das zu lange durchzieht, glaube ich. Weil dann, glaube ich, die Qualität auch leidet. Also ist meine persönliche Einschätzung. Ja. Denn irgendwo muss ich das ja auch wieder reinholen. Das, was ich weniger verdiene, muss ich irgendwo auch wieder einsparen. Und dann wird es am Ende irgendwo an der Qualität hapern. Ja.
Wahrscheinlich, ja.
Ne? Aber am Ende sind das, glaube ich, ganz, ganz reguläre, nachvollziehbare Einflussfaktoren, die einen Preis beeinflussen. Jetzt kann man sagen, na gut, aber das gab es ja früher auch. Ne? Aber warum ist es trotzdem jetzt anders als früher? Ich habe in grauen Urzeiten ja auch mal studiert und ich erinnerte mich ganz, ganz vage. Ich hatte den im Hinterkopf, ich hätte mal eine Semesterarbeit zum Thema Yield Management geschrieben, auf Deutsch Ertragsmanagement, was so aus der Luftfahrt kommt. Habe dann mal meinen alten Unterlagen gekramt und musste feststellen, oh nee, es war doch nicht zum Thema Yield Management, es war das Thema Codesharing bei Airlines, aber gut, sei es drum. Ich glaube, das Thema Yield Management ist ein Stichwort, das wird wahrscheinlich vielen nicht sagen. Und trotzdem ist es aber ein ganz, ganz wichtiges Thema beim Thema Preise. Was heißt denn sozusagen Yield Management? Ich würde einmal kurz vielleicht den Begriff mal versuchen zu erklären. Es ist im Prinzip eine Möglichkeit, den Preis dynamisch zu steuern in Abhängigkeit der Kapazität. Ich glaube, ganz einfaches Beispiel, und da sind wir wieder beim Thema Nachfrage. Beim Flieger habe ich noch ein paar Plätze frei, geht der Preis hoch. Habe ich den halben Flieger leer, geht der Preis runter. Und das aber halt wirklich teilweise auch noch mit einbezogen, wie viele Kunden sind gerade auf der Webseite und schauen sich vielleicht den Flug gerade an und sind dabei zu buchen. Na, man gibt ja immer wieder diese Gerüchte, dass man auch teilweise, wenn man vom selben Browser aus denselben Flug mehrfach aufruft, dass der Preis immer höher würde, um das Gefühl zu vermitteln, oh, ich muss schnell buchen. Ja, ist, glaube ich, vielleicht sogar möglich, ob sie es wirklich machen. Ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder ein Gerücht.
Aber also das bei der Bahn kann ich es tatsächlich bestätigen. Wenn du mit einem VPN-Dienst dich zum Beispiel aus dem Ausland einwählst, kriegst du bei der Deutschen Bahn teilweise bessere Preise.
Unglaublich.
Es ist okay. Tatsächlich so.
Ja, also naja, und also neben diesem Thema Yield Management, also quasi der dynamischen Preisgestaltung, ist natürlich auch das Thema Kontingentierung, ein grauenhaftes Wort, aber ein Thema, dass man sagt, okay, ich gebe halt ein gewisses Kontingent Kabinen, jetzt bin ich wieder bei der Kreuzfahrt, ich gehe wieder weg vom Thema Flugverkehr, für vielleicht Alleinreisende frei. Ich sage, okay, ich möchte eine bunte Mischung und wenn das Kontingent aufgebraucht ist, ja, dann müssen halt die Alleinreisenden, die dann in die Buchungsmaschine reingucken, sagen, oh, jetzt muss ich halt einen Aufschlag zahlen, weil ich eine reguläre Kabine zur Einzelbedingung nur noch kriege und halt keine Einzelkabine mehr vielleicht, oder, ne? Und auch das mag ein Faktor sein.
Ja, und wir hatten ja, ich hatte das, glaube ich, in einem der letzten Podcasts mal erzählt, mit dem 3. Oktober, wo da der Brückentag war, ja, dass dann gerade eben dieses so ein Management eben da durchlief und dass die Belegung gesteuert wurde, indem eben die Kabinen nicht zur Dreier- und Viererbelegung freigegeben waren. Die konnte man mit Dreier- und Viererbelegung nicht buchen. Und erst als dann genug Buchungen für normale Kabinen in Zweierbelegung eingegangen sind, dann haben sie das dann wieder freigeschaltet, dass dann doch wieder Dreier- oder Viererbelegung möglich war.
Genau.
Also auch so wird natürlich die Belegung im Schiff entsprechend gesteuert.
Ja, also am Ende, und das widerspricht vielleicht ein bisschen dem, was wir vorhin gesagt haben, dass manche Reedereien vielleicht sogar sagen, ja, wir machen das Schiff nicht voll. Im Grunde muss man sagen, ist, glaube ich, jeder Anbieter bemüht, natürlich seine Kapazitäten bestmöglichst zu einem möglichst hohen Preis auszulasten. denn am Ende ist natürlich so ein Reiseprodukt ein verderbliches Gut. Ne? Also jede Kabine, die ich nicht verkauft habe bis zum Reisestart, die ist quasi, bringt mir nichts mehr ein, die fährt leer durch die Gegend. Das ist nicht Sinn und Zweck. Das heißt, im Zweifelsfall komme ich wieder mit so einem BWLer-Begriff, Deckungsbeitrag, gibt man auch vielleicht so eine letzte Kabine, die vielleicht, wo es nur noch einen sehr exotischen Abflughafen gibt für diese Route und eben nur noch ein, zwei Kabinen. Ich hatte so einen Fall auch schon, wirklich zu einem super, super Schnäppchenpreis her. Wenn man sagt, hey, das bringt mir auf jeden Fall halt das nochmal mehr an Geld und bevor sie leer durch die Gegend fährt, ja.
Ja, das tatsächlich ist das ein Punkt, da spricht gerade was an. Das habe ich auch beobachtet im Laufe des letzten Jahres. Tatsächlich kurz vorher, wenn man tatsächlich last minute los will, man bekommt ganz oft Reisen für ein Appel und ein Ei oder einen Schnäppchenpreis, aber es gibt keine Flüge mehr.
Ja.
Man könnte an Bord gehen, muss dann allerdings Linie irgendwie mit zweimal umsteigen, einen ganz komischen Flug sich vielleicht selber noch aussuchen und selbst buchen, im Anreisepaket alles vergriffen und dann gucken sie, dass sie halt noch zum Apfel und Ei für die Leute, die eben spontan sagen, ja komm, dann fliege ich halt über Toronto und Miami in die Karibik oder so.
Und wer sich die Mühe macht, so einen Flug selbst rauszusuchen und einen günstigen Flug findet. Und ich glaube, das kann man auch finden, wenn man sich eben die entsprechende Mühe gibt und auch sagt, okay, im Zweifelsfall nehme ich halt ein bisschen Zeit noch in Kauf und reise halt gefühlt zwei Tage früher an und reise zwei Tage später ab, weil ich irgendwie die Anreise so gestalte, dass ich halt fast nur unterwegs bin mit vielen Aufenthalten. Ja, dann kann man auch sicherlich da wirklich ein gutes Schnäppchen machen. Ist jetzt aber halt für die Familie mit zwei Kindern sicherlich nicht das Modell, das ich empfehlen würde. Ne? Also
ja, also auch um das dann quasi nochmal so zu unterstreichen, dieses Last Minute, ja, in den 90ern war Last Minute der letzte Schrei.
Ja.
Ich gehe zum Flughafen und weiß noch gar nicht, wo ich hingehe und ich nehme
Last Minute. Ich habe meinen gepackten Koffer dabei und bin.
Ich habe meinen gepackten Koffer dabei und fliege dann irgendwo hin, wo ich Last Minute. Diese Form zu reisen, die ist eigentlich tot. Im Gegenteil, wer Last Minute bucht, legt in der Regel drauf. ob auf dem Schiff oder normalen Reisepreis, Last Minute, das haben die Leute noch im Kopf. Das könnte übrigens auch, da haben wir ja vorhin drüber geredet, das könnte auch ein von diesen psychologischen Effekten sein, dass die Reedereien sagen, ja, wir gehen Last Minute, aber mit den Preisen hoch. Wenn die Leute dann doch weg wollen, dann nehmen sie das halt in Kauf, den Aufschlag, weil sie ja Last Minute weg wollen, ja, und denken, also, ah, ja, sie haben guten Schnäppchen.
Entweder gemacht, das, ja, beziehungsweise du hast gerade ein schönes Stichwort genannt, der psychologische Faktor. Und das liest man ja auch immer wieder mal in Foren, wenn Reedereien irgendwelche Aktionen machen und vermeintlich tolle Angebotspreise, dass dann Leute in der schreiben, die Reise war dann die Woche später nochmal 100 Euro günstiger zu haben oder war vorher schon deutlich günstiger. Dass bei vielen, die vielleicht diesen Zeitaufwand oder die sich diese Mühe des Vergleichens nicht machen, einfach schon reicht, oh, da ist ein Angebot, das muss ja günstig sein. Ne? Und dann greift man zu. Unabhängig davon, ob es jetzt wirklich ein Schnäppchen ist oder ob es vielleicht einfach nur der normale Preis mit einem anderen kleinen Label draufgeklebt. Ne? Also, ja, also das ist schon in der Tat wirklich ein Punkt. Und am Ende ist, glaube ich, der große Unterschied. Und jetzt kommen wir zu dem Thema vielleicht KI, den du angesprochen hast vorhin. Ich meine, die IT-Systeme, also ich fange mal anders an. Ich glaube, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass da irgendjemand bei den Reedereien in seinem Büro sitzt, sich jeden Tag irgendwelche Listen geben lässt und von Hand überlegt, ach, wie drehen wir an der Preisschraube oder was wirklich für Kontingente geben wir frei. Ich glaube, das ist vielleicht in manchen Köpfen so drin, dass da jemand sitzt und sich genau sowas überlegt. Das war vielleicht früher mal so und haben sich die Preise auch vielleicht aber alle paar Wochen mal geändert. Heutzutage mit hocheffizienten, sag ich mal, IT-Systemen kann man sowas halt im Zweifelsfall wirklich mit den Daten, die die Reedereien ja auch haben, ne, die sehen, wer gerade auf der Webseite ist, welche Seiten, welche Routen gerade angefragt werden, wie viele Leute das sind, kann ich halt im Zweifelsfall sowas wirklich tagesweise steuern. Ne? Und dann geht's halt wirklich mal hoch und mal runter. Und da sind wir bei der Kristallkugel oder bei der KI des Kollegen, den du da eben erwähntest. Ich meine, ein IT-System ist halt im Zweifelsfall nur so gut wie die Daten, die du halt vorher reinfüttern kannst, um daraus irgendwas abzuleiten. Und ich meine, das ist ja das große Thema, wo viele auch schon sagen, ah, die Reisebüros sehen ja immer alle freie Kabinen, die man online nicht sehen kann. Wo ich letztens gerade da mit dem Mythos aufräumen musste, sagen, nee, auch wir sehen ja nie alle freie Kabinen, weil das auch, glaube ich, gar nicht im Sinn der Reederei ist, weil wir dann sehen könnten, wie gut die Auslastung ist oder wie schlecht die Auslastung ist, je nachdem. Ne? Also ich glaube, die Reedereien sind ja schon bemüht, möglichst viel Nebel um das Thema Auslastung einzelner Reisen zu verbreiten.
Das stimmt, ja, da bin ich voll bei dir.
Und von daher, wie jemand Externes sich quasi dann wirklich hinstellen kann und sagt, ich kann prognostizieren, wie sich Dinge entwickeln, boah, schwierig.
Also wenn ich eine KI programmieren könnte, die aus bestehenden Datenlagen dann die Zukunft voraussagt, hey, ich wäre an der Börse und würde Millionen verdienen, tue ich aber leider nicht.
Ja, ja. Also ich meine, ich habe, glaube ich, eine Idee,
wie sie es machen. Soweit sind wir noch nicht. Ja.
Ich meine, es gibt ja auch für die großen Online-Shops, der mit dem A beginnt, sogenannte so Preismonitor-Tools, wo man sehen kann, wie sich ein Preis in der Vergangenheit entwickelt hat. Ne? Also das nutze ich ja manchmal auch, wenn ich etwas Größeres, Teureres bestellen möchte, rufe ich mir das Tool auf und guck, wow, was war denn so der Tiefstpreis, den das Produkt mal hatte. Und das gibt es natürlich auch bei Reedereien oder nicht von Reedereien, sondern von Reisebüros oder Reisebuchungsanbietern, wie man sie nennen möchte, die halt natürlich gucken, was hat denn die gleiche Reise in den letzten Jahren für eine Entwicklung gemacht. Ne? Also wann gingen sie hoch im Preis, wann gingen sie runter? Und daraus kann man vielleicht was ableiten. Jetzt sage ich vielleicht, weil die Frage ist halt, gelten die Gesetze der Preisentwicklung der letzten Jahre auch noch für die Zukunft? Ne? Ich hätte da so meine Zweifel.
Vielleicht machen wir uns mal den Spaß. Ich suche mal ein paar Reisen raus und dann beobachten wir mal ein Jahr lang, wie die sich den Preis entwickeln, Tag für Tag, und schauen mal, wie diese Kurve
aussehen. Ich hatte in der Tat gerade die Tage in einem Forum was gelesen. Da war eine Familie über Ostern auf den Kanaren eine Woche unterwegs, hat Preis X, 5.000 irgendwas gezahlt und haben sich mal den Spaß gemacht und haben die gleiche Reise, selber Zeitraum, selbe Rahmenbedingungen in einem Jahr 2025 rausgesucht, und da lag dieselbe Reise, selber Anbieter, 1.000 Euro teurer, ne? Also das ist natürlich aber das Thema wieder der allgemeinen Preissteigerung, ne? Also das ist noch nicht mal die Preis, wie entwickeln sich Preise, sondern warum sind Preise aktuell so hoch? Weil du hast vorhin gesagt, die Buchungslage einfach gut ist. Oder die buchen langfristig im Voraus
mittlerweile. Und andersrum, ne, muss man auch sehen. Natürlich sind die Treibstoffkosten extrem hochgegangen für die Reedereien. Die Versorgungskosten und vor allem, was richtig reinschlägt, sind die Flüge. Wenn man fliegen muss, die Flüge sind wirklich, wirklich teuer geworden. Das gilt aber nicht nur für die Kreuzfahrten, das gilt für die Flüge allgemein. Und die schlagen halt wahnsinnig zu Buche. Ja. Aktuell, ich habe jetzt geguckt, ich möchte mit meiner Frau eventuell in eine Asientour machen in 2026 im Januar. Da bezahle ich pro Nase allein schon im TUI Cruises Anreisepaket 1.800 Euro nur pro Person für die Flüge hin und zurück. Und das war vor zwei Jahren, kurz nach Corona, da lagen wir vielleicht bei 1.000 Euro für die ganzen Flüge, ja.
Ja, muss man also so das sehen. Ist sicherlich ein Punkt. Ja. Ich meine, da ist immer die Frage, warum ist das wieder so? Jetzt ohne jetzt zu sehr in das Thema Luftfahrt einzusteigen, aber natürlich, während Corona haben die ganzen Airlines ihre Kapazitäten massiv runtergeschraubt, haben Flugzeuge irgendwo in der Wüste geparkt, damit natürlich das Angebot massiv eingeschränkt und hätten wahrscheinlich selber nicht gedacht, dass sich der Reisemarkt so schnell wieder erholt. Und ich meine, nicht umsonst hat Lufthansa jetzt wieder ihre 380 sozusagen wieder aus dem Lager geholt, die sie eigentlich nie wieder zu sich reinholen wollten, weil der Markt es einfach hergibt. Und ja, ich meine, diese sind immer wieder Angebot und Nachfrage, ne? Ganz klassisch, wenn halt das Angebot nicht da ist, dann geht der Preis eben nach oben, ja. Und das ist bei Flügen in der Tat halt der Fall. Und wir haben es vorhin gesagt, sicherlich ein Punkt, warum die Nordeuropa-Reisen so gefragt sind, ne? Da spare ich mir halt den Flug. Kann ich im Auto selbst hinfahren.
Dafür sind die Reisen selbst an und für sich relativ teuer. Ja.
Aber unterm Strich zahle ich natürlich insgesamt trotzdem weniger, weil halt das ganze Flugpaket fällt weg. Ne? Also genau, dann nehme ich halt vielleicht ein paar hundert Euro mehr für die Reise an sich in Kauf, weil ich trotzdem am Ende viel, viel weniger bezahle als für eine Reise mit Flug.
Genau.
Ja. Genau so ist es. Oder natürlich, ich mache sowas wie eine Transreise, habe nur einen Flug dabei, macht es auch günstiger. Im Schnitt auf den Tag gerechnet, ne? Also Kreuzfahrtpreis pro Tag.
Ich meine, klar, weißt du, wenn die Flugpreise auch pro Kopf eben so hoch sind, wenn du da mit einer vierköpfigen Familie auf die Kanaren fliegst, das ist schlecht zu Buche, ja. Also dann fahre ich doch lieber ab Bremerhaven einmal Norwegen hoch, ist auch sehr schön. Wobei ich glaube tatsächlich, also es ist wahnsinnig auch eines der besten gebuchten Gebiete von MSC, AIDA und TUI und wie sie alle heißen. Also die sind wirklich happy mit dem mit den Lottlandfahrten und den Norwegenfahrten. Aber ich glaube, jetzt müssen sich langsam irgendwann dann mal wieder noch was Neues aussuchen, so, weil tatsächlich irgendwann hat mal jeder Norwegen gesehen,
glaube ich. Ja, oder? Also ich meine, bei mir steht jetzt die nächste Norwegen-Reise ja im Mai an und wenn ich die absolviert habe, dann habe ich in der Tat jeden Hafen auch gesehen. Also es waren dann auch 3 oder 4 Norwegen-Reisen nötig, um alle zu sehen, aber dann ist es soweit und dann, ich will nicht sagen, dass manche Ziele auch einen zweiten Besuch wert sind, mal nochmal hinzufahren, aber ja, es bleibt trotzdem am Ende dann der Wunsch, auch mal was anderes zu sehen, wobei ich schon glaube, dass das auch kommen wird. Also ich meine, wir haben es ja auch schon mal in einer der alten anderen Folgen diskutiert, dass man ja wirklich weggeht von diesen klassischen 7 Tage Reisen, wo jede Reise zwischen, sag ich mal, Mai und September gleich ist, sondern dass es kleine Variationen gibt. Ne? Also mal ist
Wobei, darf ich mal einhaken?
Natürlich.
Darf ich tatsächlich so kleinen Exkurs machen?
Hey, ja, immer.
Ich hab tatsächlich jetzt gerade auch wieder diese Woche mit meiner Frau mal geschaut. Ich würde gerne die Mein Schiff Relax sehen nächstes Jahr, wenn sie dann in Betrieb geht.
Die Taufreise ist angekündigt worden gestern oder heute war's.
Von der 7.
Entschuldigung, Relax. Ja, Entschuldigung.
Die 7. Die 7 sehe ich sowieso im Sommer, ja, da gehe ich auch nach Norwegen. Aber tatsächlich, nee, die Mein Schiff Relax, die hätte ich gerne nächstes Jahr gesehen. Und dann war eben die Idee, entweder im Sommer mit den Kindern, ja, wo fährt die klassische Mittelmeerrennstrecke ab Palma?
Boah. Hat man schon gesehen.
Hat man jetzt wahrscheinlich schon mal gesehen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, hier, wie schon angeteasert vorhin, Januar 26 suchen wir ja gerade eben aus, wo wir hinwollen. Da fährt die Relax auf den Kanaren und zwar auch eine Tour, die wir schon 2-mal gefahren sind. Also.
Naja, aber das ist
klassisch. Und das ist jetzt, worauf ich raus wollte. Also tatsächlich fahren sie mit diesem neuen Schiff, das auch relativ groß, modern und völlig überarbeitet ist, total langweilige Routine
am Anfang. Naja, aber es ist doch eigentlich, ist es ja klar. Ich meine, das macht auch AIDA ja mit Cosma und Nova nicht anders. Sie fahren halt die Strecken, auf denen einfach die Leute, ich meine, Kanaren und Mittelmeer und aber auch Metropolen, das sind halt die Strecken, die einfach gut gebucht sind, wo die Leute verlässlich kommen, ne, wo du weißt, du kriegst dein Schiff irgendwie voll.
Das ist ja schon, aber du sagtest ja vorhin, die Cruise Lines wollten doch eigentlich weg von diesen, wir fahren 7 Tage im Kreis und dann wieder die gleiche Tour, 7 Tage, wieder die gleiche Tour.
Ja,
und das also, machen sie jetzt mit allen anderen Schiffen tatsächlich so, aber mit der Relax machen sie es explizit nicht.
Nicht.
Mit der Relax machen sie es tatsächlich, dass sie nahezu immer fast ähnliche Routings fahren. Und auch quasi die gleichen Kanarentouren immer wieder,
okay.
Immer wieder Gran Canaria, La Palma, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, immer wieder die gleiche Tour, ja.
Jetzt neige ich dazu, so meinen Satz, den ich bei solchen Gelegenheiten immer sage, wieder auch zu wiederholen, da wird sich irgendjemand Schlaues richtig viel Gedanken dafür gemacht haben, dass das ein gutes Ding ist, das so zu machen, ne? Also es ist,
ich denke, aber ich bin, also mich wundert's, ich würde es so wahrscheinlich nicht machen. Aber sie werden sich was dabei gedacht haben.
Ja. Vermutlich. Ja, aber auch da, das sind natürlich wieder im Thema vielleicht KI oder Prognosen. Man geht halt davon aus Vergangenheitsdaten, dass das in der Zukunft auch gut gebuchte Reisen sein werden. Vermutlich haben sie damit auch recht. Man macht es. Und wenn man irgendwann merkt, es funktioniert nicht, dann wird man es wieder lassen. Und wenn man merkt, es funktioniert, gut, dann hat man sozusagen eine Cash-Cow. Ne? Also das ist dann einfach...
Also mich haben sie ja verloren, weil das Routing fand ich einfach so langweilig, dass ich sagen muss, tut mir leid, das kann ich mir so nicht angucken.
Auch wenn das
egal, Schiff wie toll das neue so toll Schiff ist. Auch wenn das Schiff noch so toll ist, aber das Routing ist macht. Aber wobei ich tatsächlich, wir hatten es ja auch in letzten Podcast davon, ich entwickle mich auch ein bisschen weiter und bei mir macht das Routing inzwischen doch wieder einen viel größeren Punkt aus, als das schon mal der Fall war. Früher war es, TUI Cruises, okay, wir gehen auf die Main Schiff. Und inzwischen macht tatsächlich das Routing deutlich mehr aus bei meinen Entscheidungen, wo ich denn mal hin möchte.
Aber ich glaube, das ist wirklich bei allen, die sage ich mal, ich würde sie jetzt mal als Vielfahrer, viel mag relativ sein, ne? Also jemand, der einfach schon öfter unterwegs war auf dem Schiff, dass da die Route mehr Gewicht bekommt als das Schiff und bei den neu an Bord gehenden vielleicht wirklich das Schiff und das Produkt erstmal ist, was zieht und das Ziel, ich will nicht sagen zweitrangig ist, aber dann vielleicht eher noch der Preis eine Rolle spielt, ja, und dann sich daraus sozusagen die Kreuzfahrtbuchung ergibt. Hat, glaube ich, beides seine Berechtigung und von daher, aber ich meine, jetzt haben wir ein bisschen darüber, wie sich Preise entwickeln und wir haben vorhin aber auch schon angedeutet, Stichwort MSC und neue Schiffe. Natürlich hat man ja trotzdem die Möglichkeit, auch mal den Vergleich zu machen zu einer anderen Reederei. Ne? Also ich meine, die Produkte sind ja durchaus, ich will nicht sagen identisch, wäre gelogen, aber zumindest mal teilweise vergleichbar, zumindest was die Ziele angeht, beim Schiff dann wieder vielleicht nicht. Und da lohnt dann vielleicht mal der Blick zu der einen oder anderen Reederei. Ich habe gerade die Tage und sonst sind die natürlich preislich deutlich höher als die anderen Mitbewerber von NCL in Newsletter gesehen, dass sie jetzt auch Europa ein bisschen mehr in den Fokus nehmen wollen. Ich habe mir die Preise nicht angeschaut, aber auch da werden sie wettbewerbsfähig sein müssen, damit es attraktiv ist. Also sie wollen so ein bisschen mehr rein. Und ich habe auch gelesen, dass Disney mit 2 Schiffen nach Europa kommt. Premiere. Also der Markt hier wird schon umkämpfter, was sicherlich sich irgendwo im Preis niederschlagen wird.
Ich bin sehr gespannt, wenn die Internationalen auch im europäischen Markt ein bisschen mehr aktiver werden wollen. Da ist definitiv wahrscheinlich der deutsche Markt der größte.
Ja.
Die Deutschen sind ja sehr speziell im Urlaub. Ja? Muss man ja sagen. Wenn man so einen amerikanischen Durchschnittsurlauber, der seine Cruise da macht auf seinem Schiff, wenn man den anguckt, bei dem spielt Geld keine Rolle an Bord. Also Sonderkosten, ich trinke jetzt noch 5 Cocktails oder ich habe hier noch Kosten für die Achterbahn oder fürs Autoscooter oder für das Minigolf. Die bezahlen das. Da wird gar nicht überlegt, weil die haben das vorher schon mit eingerechnet in ihr Urlaubsbudget. Und die Deutschen, die wollen lieber berechenbare Preise haben und sagen, ey, ich habe einmal meinen Urlaub bezahlt und dann möchte ich aber dann auch an Bord so wenig wie möglich noch zusätzlich.
Wir haben uns nicht abgesprochen, aber genau zu diesem Thema habe ich mir noch ein paar Stichworte aufgeschrieben, zu denen ich gleich kommen wollte. Und ich sage da jetzt gerade jetzt nichts dazu, aber da kommt mir gleich nochmal drauf. Und ich würde aber nochmal das Thema kurz die Reedereien. Ich glaube, aber wichtig ist, wenn man diesen Preisvergleich macht, dass man unbedingt vermeiden muss, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ne? Also, dass man einfach mal guckt, und du hast eben angesprochen, irgendwelche extra Gebühren, ne? Die muss ich halt auf dem Schirm haben. Ne? Also ich sage jetzt mal MSC mit der Hotel Service Charge, die man vielleicht noch berücksichtigen muss. Bei anderen sind es vielleicht die Trinkgelder, dass ich halt wirklich schaue, dass ich das Produkt vergleichbar mache, bevor ich sage, oh, die sind aber günstiger oder die sind teurer, sondern wirklich genau hingucke. Ja. Denn sonst funktioniert es natürlich nicht, wenn ich den Preisvergleich mache. Aber beim Thema Preise kommt ja auch immer die Frage auf, oder immer, das ist natürlich jetzt ein bisschen, also manchmal kommt die Frage auf, macht es denn auch einen Unterschied, wo ich buche? Ne? Buche ich im Reisebüro, buche ich bei der Reederei, buche ich bei irgendeinem Online-Portal, kann ich da vielleicht was sparen? Ich glaube, die kurze Antwort ist nein.
Nein. Definitiv nicht. Nee. Also da achten die Reedereien ja auch extrem drauf, dass überall die gleichen Preise gelten, ob auf ihrem Online-Portal oder auf irgendwelchen anderen Geschichten, wo man sie eben buchen kann, oder ob im Reisebüro. Eigentlich, gerade AIDA ist da extremst hinterher. Absolut. Ja. Die gehen auch gegen Bordguthaben vor, die eigentlich nicht gegeben werden sollen und so weiter und so fort.
Thema Rückvergütung und was es alles
Thema gibt. Rückvergütung hatten wir ja schon mal, ja genau.
Genau.
Und also im Grundsätzlichen bewegt sich das auch dahin, dass man versucht, dass überall der Preis gleich ist. Ich empfehle immer, geht bitte in ein Reisebüro. Es ist egal welches, aber bitte geht in ein Reisebüro. Genau. Ja, ihr könnt ja zu mir kommen oder zum Olli, dürft ihr uns gerne anschreiben, wenn ihr meine Reise buchen
auch möchtet. Euer Reisebüro vor Ort, dem ihr schon jahrelang vielleicht vertraut, ja.
Also. Genau. Also bitte geht in ein Reisebüro, weil da habt ihr Service zusätzlich. Ihr habt Leute, die euch vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben können oder euch beraten können in Sachen, an die ihr noch gar nicht denkt. Und C, es kostet keinen Cent mehr, diesen Service in Anspruch zu nehmen.
So sieht's aus.
Ihr schenkt quasi, wenn ihr online bei der Reederei bucht, ihr schenkt das Geld der Reederei und habt null Gegenleistung dafür. Wobei im Reisebüro, da gibt's meistens noch ein Goodie oder ein kleines Geschenk. Und wenn es nur ein Reiseführer ist oder irgendwas anderes.
Du sagst es. Bitte, da habe ich schon mehr, als ich bei der Reederei jemals bekommen würde.
Ja, richtig. Und gerade der Service auch, dass euch jemand berät, euch sagt, ey, geht vielleicht in die Kabine oder der fragt euch noch, Mensch, ist es wichtig, dass es nicht laut ist oder ist euch Lautstärke egal, wie ist mit Sichtbehinderung oder ist vielleicht bei euch eine andere Kabine die richtige, da kann euch ein Reiseberater immer besser beraten, als das irgendein Online-Tool könnte.
Absolut. Und wie gesagt, das ist wirklich der gut gemeinte Rat von zwei Reiseberatern und der Preis, wie gesagt, ihr spart nichts, wenn ihr bei der Reederei direkt bucht. Ihr habt am Ende durch die kleineren Büros nur Vorteile. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast, der typisch deutsche Gast. Es gab zum 1. April in den sozialen Medien so ein KI-erstelltes Bild eines Kreuzfahrtschiffes im McDonald's-Design. Ne? Also es sah wirklich witzig aus.
Habe ich tatsächlich auch gesehen, ja.
Und ich weiß gar nicht, was der Subtext runter war, ne? Auch immer hier McDonald's-Kreuzfahrten und hier Burger an Bord und so weiter. Sah erstmal witzig aus, aber ich habe da wirklich mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also nachgedacht insofern, ich weiß nicht, sagt dir Easy Cruise noch was?
Oh, das waren die, wo mit EasyJet verbandelt waren.
Ja, genau. Also Easy Cruise war im Prinzip das Konzept von EasyJet, oder wer EasyJet nicht kennt, Ryanair, alle, also Billig-Airline, übertragen auf die Kreuzfahrt. Man hat wirklich günstige Kreuzfahrten angeboten, wobei man sagen muss, die Zielgruppe waren definitiv die eher bis 40-Jährigen, denn die haben das typische Schema, man fährt nachts und ist tagsüber an Land umgedreht. Die sind tagsüber gefahren, dass die Leute sich im Pool ausruhen konnten, sind nachts in die Häfen gekommen und konnten Party machen an Land und dann am frühen Morgen ging es wieder aufs Schiff und ab aufs See. Aber das halt wirklich zu unschlagbaren Preisen. Die haben aber erstaunlicherweise im Gegensatz zu den Billigfliegern, also es gab's nur von 2004 bis 2010, wie mir Wikipedia gesagt hat. Ich habe selber gedacht, oh, die gibt's doch bestimmt noch. Und ich frage mich gerade, wenn doch der Deutsche so preissensibel ist, warum sich das Konzept, und ich ganz, das meine ich vollkommen neutral, wir gehen zum Discounter einkaufen, wir versuchen immer irgendwo den besten, möglichsten Preis rauszuhandeln, wenn wir irgendwo was kaufen. Wir gucken schon auf günstig und Warum ist das Konzept beim Thema Kreuzfahrt gescheitert? Die Frage habe ich mir gestellt, ich konnte sie mir nicht beantworten. Ich war dann mal auf der Seite von Easy Cruise. Die gibt es spannenderweise heute immer noch. Allerdings mit einem total anderen Konzept. Da komme ich aber gleich zu, bevor wir nämlich jetzt das Thema wieder so ein bisschen verlassen. Und jetzt komme ich wieder auf dieses McDonald's-Schiff zurück. Ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn es ein Kreuzfahrtschiff gibt, bei dem einzelne Themenbereiche von Unternehmen gesponsert werden? Also ich sage jetzt mal so ein Beispiel, und ich will jetzt keine Werbung für die Marken oder Ketten machen, die ich jetzt nenne, sondern das ist mir jetzt einfach gerade so in den Kopf gefallen. Ne? Also wenn du halt dann von mir aus an Bord ein Vapiano-Restaurant hast, ne? Thematisch Vapiano, eine Marke, die man kennt, wenn es die überhaupt noch gibt. Ich glaube, die gibt es noch oder wieder oder wie auch immer. Oder wenn du halt dann, keine Ahnung, deinen Kinderbereich von Lego gesponsert hast. Also wenn du quasi Sponsoren hast für verschiedene Themenbereiche an Bord, die natürlich auch Geld dafür zahlen, dass sie ihre Marke dort vertreten, was vielleicht dazu führen könnte, dass ja der Gesamtreisepreis dann ein Ticken niedriger ist.
Ja, aber das gibt's doch.
Ja, wo denn?
AIDA hat ja einen Starbucks an Bord zum Beispiel.
Ja, aber das ist ja in einem ganz kleinen Stil. Ich rede jetzt nicht im großen Stil.
Bei MSC ist tatsächlich der Kinderbereich mit Lego in Kooperation. Die TUI Cruises haben hier ihre Restaurant Hanami bei Tim Raue.
Ja, aber das ist alles für mich noch,
tatsächlich so ein Product Placement Sponsoring.
Ganz groß gedacht, ganz groß gedacht, ja. Okay. Also wirklich, ich will nicht sagen, das fahrende Werbeschiff, aber am Ende doch irgendwie schon. Ich habe mich wirklich gefragt, würde sowas funktionieren, wenn der Preis dafür wirklich signifikant niedriger wäre als vergleichbare Preise heutzutage. Würde man als Gast sowas in Kauf nehmen? Ich denke,
es kommt aufs Preis-Leistungs-Verhältnis an letzten Endes. Ja.
Beziehungsweise, jetzt gehe ich das Ganze nochmal einen Ticken weiter. Und aus dem, was du gesagt hast, würde ich sagen, würde ich interpretieren, das wäre nichts für den typisch deutschen Urlauber. Wenn du sagst, okay, ich mache ein wirklich basic Kreuzfahrtprodukt. Das ist die Kabine. Das ist die Reinigung der Kabine. Und ansonsten lasse ich mir wirklich alles extra zahlen. Möchte ich Sport machen, zahle ich dafür extra. Möchte ich irgendwie abseits des normalen Buffet-Restaurants, möchte ich irgendwie à la carte, zahle ich komplett extra. Also zu sagen, okay, wenn mir irgendein Service, irgendein Produkt das Geld wert ist, zahle ich es. Und ansonsten, wenn ich es nicht brauche, also gibt ja Leute, die sagen, Fitnessstudio am Schiff, ist schön, dass es das gibt, aber das wird mich nicht sehen. Ne? Also warum soll ich es mitzahlen? Ne? Also im Prinzip das Gegenkonzept zu TUI Cruises.
Ja, also ich verstehe.
Ist die Frage, wenn dein Grundprodukt dann so einen attraktiven Preis hat, dass du sagst, hey, dann bin ich auch mal bereit, vielleicht, ach keine Ahnung, in bei einer 7-Tage-Kreuzfahrt einmal in einem guten Restaurant auch halt wirklich was zu zahlen dafür, wie zu Hause auch im Restaurant. Und ansonsten reicht mir halt das simple, in Anführungszeichen simple Buffet-Restaurant, was dann auch vielleicht ein bisschen, sag ich mal, reduzierter ist, als es vielleicht heute bei AIDA und Co. ist. Ja. Keine Ahnung, ob das funktionieren würde. Also fände ich eine spannende Frage, mal so an die Cruisies da draußen. Wie würdet ihr sowas buchen wollen?
Ja, genau. Gib's mal an die Cruisies weiter, also, ob die da vielleicht eine Idee haben. Ich antworte dir mal mit was anderem. Also man hatte ja früher in der normalen Hotellerie und im normalen Reisebereich ganz viel, wo du halt so, nehmen wir mal die Kanaren auf Fuerteventura, ja, du hattest halt im Hotel, die meisten Hotels, meistens Übernachtung, Frühstück oder Halbpension und abends bist du irgendwo an der Strandpromenade lang und hast dir ein Restaurant gesucht.
Ja, so kenn ich
das
auch was.
Heute sieht es jetzt zum Beispiel in Fuerteventura eher so aus. 3/4 der Anlagen bieten Halbpension schon gar nicht mehr an. Die haben alle ein All-Inclusive-Konzept. Mhm. Und die Leute buchen All-Inclusive-Urlaub. In der Türkei ist eigentlich gar nichts anderes buchbar, ja. Wenn du da mal nach Side gehst oder so. Klar, natürlich ist buchbar, aber en gros haben die Hotels normalerweise ein Ultra-All-In-Angebot, ja. Dass du im Hotel alles hast,
was du brauchst. Also was früher der Standard war, ist heute gar nicht mehr zu haben.
Nein, also es hat sich zumindest in die All-In-Richtung entwickelt. Und ich denke auch, dass das genau das ist, was auch bei der Kreuzfahrt sichtbar wird. Wenn man mal guckt, AIDA hatte früher ja eben die Getränkepakete und da war ja gar kein All-In buchbar. Ja.
Und auch die Pakete gab es ja ganz früher auch noch gar nicht, ne?
Also das ist ja auch. Genau, und inzwischen kannst du bei AIDA auch anfangs schon mit dem GP All-In buchen. Ne? Die gibt es jetzt inzwischen fast jede Reise als All-In auch zu buchen. Absolut. Das ist natürlich dann nur das große Getränkepaket Komfort. Ja.
Ja.
Aber
günstiger, als wenn du das Getränkepaket einzeln buchst.
Genau, als Tipp für die Cruises. Ne? Genau. Gerade noch günstiger gleich dazu buchen, ganz wichtig. Ja, aber da geht jetzt das auch. Und AIDA hat ja gemerkt, das merkt man auch, wenn man dann mit den Produktmanagern und mit den Sales-Leuten da ein bisschen spricht. Die haben auch gemerkt, dass das nachgefragt wird. Die Leute wollen All-In haben auf dem Schiff. Die wollen sich an Bord keine Gedanken machen über den dritten, vierten Cocktail. Die wollen sich nicht noch Gedanken machen, ey, was kostet das jetzt hier, was kostet das da? Und ich glaube, dass der deutsche Markt, die deutschen Leute eher in die All-In-Schiene gehen und weniger auf die, ich zahle nur, was ich brauche.
Obwohl wir sonst immer so auf Sparen aus sind.
Ja, aber tatsächlich, wenn man dann im Urlaub nicht sparen muss, ist das doch auch mal eine Erholung.
Ich will das auch gar nicht werten. Ne? Ich will nicht sagen, dass das andere schlecht ist. Also, ne? Aber
es ist auch ein psychologischer Effekt. Ne? Es ist ein psychologischer Effekt. Ja? Also ich merke das ja an mir selbst. Ich möchte mir im Urlaub um Geld keine Gedanken machen. Und wenn ich halt ein All-In-Produkt habe, dann weiß ich, okay, ich habe den Betrag X, den habe ich überwiesen und mit dem komme ich durch den Urlaub. Ich brauche mir sonst wenig Gedanken, um zusätzliche Kosten zu machen. Das ist auch für mich erholsam, weil ich nicht noch rechnen muss. Wenn ich natürlich alles einzelpreisig habe, so wie du das jetzt gerade eben angeteasert hast, nehmen wir mal so ein Billigprodukt, das tatsächlich alles verkauft, dann muss ich ja jede Ausgabe wieder nachprüfen, oh, passt das noch in mein Budget? Bin ich jetzt drüber oder kann ich es mir dann doch noch leisten? Möchte ich mir das leisten und so weiter? Und das ist für mich dann schon wieder kein Urlaub mehr.
Ja, aber es ist die Frage, ob trotzdem ein Markt dafür da ist. Denn wenn ich jetzt mal wirklich die Meinung oder Stimmung aus den Foren aufnehme, wo ich sage, oh, wenn die Preise weiterhin da sind, wo sie hingehen, dann muss ich mir überlegen, ob ich mir Kreuzfahrt noch leisten kann. Das liest man immer wieder mal, ne? Also, und wenn ich da eine Option, also es ist wirklich nur so ein Gedankenspiel, ne? Ich sage nicht, dass sowas kommen muss oder dass ich das gut fände, aber ich fände es eine spannende Frage, einfach mal wirklich, ob das einen Markt hätte. Also für Easy Cruise scheint es, aber wie gesagt, das war auch eine spezielle Zielgruppe, das war so das junge Partyvolk, an dieses ging, hat sich scheinbar nicht gerechnet, wobei ich sagen muss, der Wikipedia-Eintrag gibt leider keine Informationen, warum der Betrieb eingestellt worden ist. Man hat im Prinzip kurz vor Einstellung noch Verträge unterzeichnet für eigene Neubauten sogar, die dann nie gekommen sind, aber wie auch immer. Aber jetzt würde ich wo ich gerade wieder bei Easy Cruise bin, ich habe vorhin gesagt, ich war mal auf deren Webseite, weil ich dachte mir, okay, die gibt's noch, was ist denn da drauf? Die haben auch ein spannendes Produkt, wird, glaube ich, am Ende nicht von Easy Cruise selbst betrieben, sondern von einem Anbieter, der heißt Variety Cruises, aber eben über die Webseite von Easy Cruise zumindest mal aufzurufen. Die haben kleine Schiffe zwischen 34 und 72 Gästen, also eher so ein bisschen wie eine Yacht, wo du wirklich sehr und thematische Reisen buchen kannst. Also es gibt zum Beispiel eine geschichtsorientierte Reise, wo du halt an historischen Städten irgendwie Halt machst. Es gibt eine Reise mit Fokus auf Natur. Es gibt eine Reise, oder Reisen, die sich nennt Abseits der ausgetretenen Pfade, sehr spannend. Es gibt eine LGBTQ+-Reise. Es gibt eine Reise mit einem Gastronomie-Schwerpunkt. Also finde ich spannend, dass man wirklich so Themenkreuzfahrten macht und Kreuzfahrten, wie gesagt, das ist eher eine Yacht, wo du auch mal in einer kleinen Bucht irgendwo vor Anker gehen kannst. Leider sind auf der Webseite keine Preise zu sehen. Das hätte mich jetzt nämlich sehr interessiert. Du kannst eine Buchungsanfrage über ein Kontaktformular machen. Total spannend. Da sind auch Segeljachten dabei. Also total spannend. Leider keine Preise. Und was sie auch, wenn man auf das Thema Bezahlungen hier geht, wir sind ja heute beim Thema Preise eigentlich, man kriegt zum Beispiel einen Nachlass, sie sagen nicht wie viel, wenn man direkt die Reise komplett bezahlt.
Okay, auch was Neues.
Ja, okay. Ja, auch ein Ansatz zu sagen, okay, du zahlst nicht nur eine Anzahlung, du zahlst komplett, dafür zahlst du halt hinterher weniger. Sehr, sehr spannend. Und Sie haben als Ansatz, muss ich gerade mal, ich scroll gerade auf der Seite hoch und runter, Sie hatten, glaube ich, auch so eine Geschichte, wenn du quasi die Kabine buchst und in eine Doppelbelegung gehst, sparst du mindestens 20%, teilweise sogar 50% und hast halt sonst keinen Single-Aufschlag. Wobei, das ist jetzt eine relative Aussage, ohne den konkreten Preis zu kennen, kann man ja schlecht sagen, ob das gut oder günstig ist. Vielleicht müsste ich mal so eine Anfrage einfach machen. Ich bin jetzt wirklich neugierig, aber sehr, sehr spannend, weil es eben dann doch eine komplett andere Art von Kreuzfahrten ist. Hat auch nichts mit dem alten Produkt von Easy Cruise zu tun, sondern ist eher so mal, man fühlt sich eben wie die oberen 10.000 mit ihrer eigenen Yacht, wenn man eben mit 30 anderen Reisenden da an Deck liegt. Und das ist wieder was fürs Logbuch. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber jetzt, wo ich gerade diesen Bogen zu Easy Cruise gemacht habe, wir haben ja beide Kontakte zu zwei Damen, also jeweils eine jeweils, die sowohl auf einem Segelkreuzfahrtschiff als auch auf so einer Yacht schon mal beruflich unterwegs waren. Das könnten doch eigentlich zwei spannende Interviews werden.
Ja, yeah, haben wir ja vor. Mal, also das ist tatsächlich auf unserer Liste. Grüße gehen raus an die Sophie.
Und an die Iris. Iris, ich melde mich bei dir die Tage. Genau. Also das ist eine schöne Geschichte. Ich glaube, jetzt macht es auch Sinn, die beiden Interviews. Und wenn jemand dann sagt, hey, ich würde gerne mal sowas erleben, wer weiß, vielleicht ist Easy Cruise der richtige Weg, das zu einem relativ günstigen Preis sogar zu bekommen. Wie gesagt, ich werde, wenn ich irgendwann mal die Preise rausgefunden habe, das nachliefern, wo die Preise so sind. Die Ziele sind auf jeden Fall die klassischen Kreuzfahrtziele durchaus. Also man kann auch die Kanaren, man kann aber auch die Seychellen, man kann unterschiedlichste Orte, Mittelmeer. Also das ist gar nicht so weit weg von der normalen Kreuzfahrt. Und jetzt habe ich genug Werbung gemacht, die eigentlich keine Werbung sein soll, so war es auch gar nicht gemeint. Auf jeden Fall spannend. Und wie kamen wir drauf? Easy Cruise eigentlich mal angetreten als günstiges Produkt. Genau, da kamen wir her.
Apropos günstig, wir hatten es doch von der Mein Schiff 7. Tatsächlich die Taufreise, wer sich dafür interessiert, die wird ab morgen buchbar sein.
3 Tage
beziehungsweise, sind sie, glaube ich, ne? Beziehungsweise natürlich jetzt, wenn am Sonntag die Folge rauskommt,
dann ist sie schon buchbar.
Dann ist sie schon wahrscheinlich völlig ausgebucht, aber ich sag's trotzdem, 6,99 die Balkonkabine pro Nase.
Für 3 Tage
für aber eine, auch. Für 3 Tage, allerdings für eine Taufreise, finde ich, boah.
Ja. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie besonders eine Taufreise ist, aber da möchte ich keine Grundsatzdiskussion lostreten.
Ich glaube, das ist jeder schon mal eine? Also ich war noch nie
auf einer Taufreise. Nein.
Ich würde ja gerne mal.
Aber die Frage ist, nur weil man weiß, das Schiff ist jetzt neu, ist das dann wirklich so das Besondere? Was macht den Reiz aus?
Nee, auch dieses ganze Seemännische, diese Tradition mit der Flasche und mit dem Taufspruch und so. Das will ich mal erleben, so als
also eine Schiffstaufe habe ich schon.
Tatsächlich geben sich ja die. Ja.
Also ich habe damals
aber die Taufe. Tatsächlich geben sich ja die Cruise Lines gerade für die Taufreisen ja auch sehr, sehr viel Mühe.
Okay.
Ja.
Nein, also eine Schiffstaufe habe ich erlebt. Ich war damals bei der Taufe der Ida Diva am Fischmarkt gestanden und habe sozusagen die Taufe miterleben dürfen. Es war schweinekalt im April, ich weiß es noch wie gestern, aber habe die Reise dann, ich war dann in der Tat auch auf der Diva in diesem Jahr, aber allerdings erst im Sommer. Die Taufe war im April. Insofern habe ich schon ein fast neues Schiff erleben können und auch die Taufe irgendwie, nur halt nicht direkt verbunden, aber ja, ich weiß es nicht, ob ich es jetzt nicht auch genauso empfunden hätte, wenn das Schiff nicht nagelneu gewesen wäre. Ah, gute Frage. Weiß man nicht. Ja, also
muss man auch mal machen. Muss man alles mal gemacht haben.
Genau. Aber jetzt mache ich wieder den Bogen. Also Taufreise, wir hatten hier Themenkreuzfahrten bei Easy Cruise. Auch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Momentan schießen die Eventreisen wie Pilze aus dem Boden. TUI Cruises ist nicht mehr ganz so frisch, aber hier mit den Fanta 4 zum Beispiel. Also auch irgendwie so eine Entwicklung, die sich gerade so abzeichnet. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, warum? Und am Ende geht es, glaube ich, auch wieder, wir sind beim Thema Auslastung und Nachfrage. Ja, ich glaube auch, um ein bisschen neue Kundengruppen zu erschließen. Oder wie ist deine Sicht?
Ich glaube, das ist ein Punkt, ja, die neuen Kundengruppen auch mal Leute aufs Schiff zu holen, die sonst vielleicht keine Kreuzfahrt in Betracht ziehen würden oder keine Kreuzfahrt machen würden. Die kriegst du damit halt hin. Mein Gefühl, entweder wird es aktuell ein bisschen zu viel oder ich bin mir nicht ganz sicher. Gerade die, was du jetzt ansprichst mit dem Fanta 4, die Mehrbeat, ist noch nicht ausgebucht. Also es ist jetzt keine Full Metal Cruise, wo sie zweimal komplett ausbuchen. Tatsächlich, es kann jetzt sein, weil sie neu ist oder ich glaube jetzt nicht, weil die Fantastischen Vier jetzt nicht so anziehend sind als Gruppe oder sowas, aber tatsächlich gäbe es da noch Kabinen. Ja? Also wer Interesse hat an der Meerbeat.
Thorsten ist der richtige Ansprechpartner. Genau. Aber ja, also ich habe die Erfahrung jetzt auch gemacht, es gibt die Moin Cruise bei der Ida, die demnächst startet.
Ganz schlechter
Name. Du meinst wegen dieser Online-Zeitung, ne?
Ja, furchtbar, dieses Blatt. Das ist,
Clickbaiting ohne Ende.
Bitte lest es nicht.
Ja. Auch da werden die Reisen jetzt relativ günstig rausgehauen. Auch da scheint die Nachfrage nicht ganz so zu sein, wie man sich vielleicht erwartet hat. Also, keine Ahnung. Ich muss aber auch gestehen, ich weiß nicht, ich habe auch nicht darauf geachtet, ob diese Eventreisen am Ende, zumindest als sie aufgelegt worden sind, vom Preis her vergleichbar waren mit einer normalen Reise im selben Zeitraum oder ob man da Thema neue
Gruppen... Die sind relativ teuer.
Das wollte ich gerade mal fragen. Ja. Ne? Also ob man jetzt wirklich mit teureren Reisen neue Kundengruppen erschließt, also ich weiß es nicht. Und gerade bei AIDA hatte ich auch das Gefühl, die wurden jetzt so ein bisschen hauruckmäßig auf den Markt geworfen, weil zwischen Ankündigung und Reisen ist jetzt eigentlich ja weniger als ein halbes Jahr teilweise. Also die waren jetzt nicht lange im Voraus geplant. Ich glaube, es war eine Reaktion irgendwie auf vielleicht TUI Cruises, keine Ahnung. Also keine Ahnung, wo da die Reise hingeht. Ist mir nur aufgefallen.
Ja, ich meine, die Fanta 4 Reise, ich habe auch geguckt, ja, interessant. Fanta 4 selbst sowieso eine wahnsinnig...
Super Band und live grandios.
Und vor allem auch sehr, 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 sehr menschennah, also sehr fannah, sowieso schon immer. Ja. Also ich war mal auf dem Fanta 4 Konzert in Rastatt, da saß da, vom Konzert saß der Thomas D. irgendwo in der Eisdiele und hat einen Eisbecher geschlotzt und ist dann durch die ganze Menge Richtung Bühne gelaufen. Also ganz, ganz nahbar, ja. Also und ich glaube auch an Bord, mit dem kann man auch mal irgendwo in einer Bar ein Bierchen trinken und so. Das ist alles ganz
cool. Ich meine, das ist dann natürlich für die echten Fans natürlich vielleicht ein Anreiz zu sagen, ich buche so eine Reise, weil man weiß genau, dieser Star ist an Bord oder die Stars in Anführungszeichen und sie müssen mir irgendwie begegnen. Ne?
Ich glaube tatsächlich, dass dieses Drumherum auch ganz, ganz wichtig ist an Bord. Also diese Full Metal Cruise hat so diesen Wacken Vibe. Und die Leute, da ist es mehr sogar das Miteinander wie das Line-Up von den Bands. Ich glaube, das spielt da gar keine Rolle.
Du meinst, man könnte auch die Bands komplett austauschen, solange die Musikrichtung gleich bleibt, es würde trotzdem dasselbe Feeling
überkommen. Ja, das glaube ich tatsächlich, es geht um das Feeling. Oder auch, was sie halt in zu Fasching machen, den Jackliner, wo halt die ganzen Jecken und Karnevalsgesellen mit an Bord sind. Da geht es auch um das Miteinander an Bord, um das Feeling, um die Party. Und jetzt versucht man das mit so Events, mit einzelnen Bands so ein bisschen auch aufleben zu lassen. Aber ich glaube, man kriegt so diese Gruppendynamik
nicht hin. Zwischen einem Einzelact, der bekannt ist, und halt einem, sag ich mal, übergeordneten musikalischen Thema, ganz allgemein gesagt, liegt halt nochmal eine kleine Welt dazwischen. Wo ich sage, naja, bei Fanta 4 kriege ich die Fanta 4-Fans, ja, klar. Ja. Aber bei einer Full Metal Cruise kriege ich halt die Mettler im Allgemeinen, ja. Und
richtig.
Nicht jetzt unbedingt, weil sie, keine Ahnung, Doro Fesch sehen wollen. Oder wen auch immer, ne? Also
es gibt tatsächlich eine Band aus den USA, Flogging Molly, die machen jedes Jahr eine Cruise, die sogenannte Salty Dog Cruise, die geht dann von Miami 3 Tage auf die Bahamas und wieder zurück und die laden dann auch immer befreundete Bands ein, wie hier deutsche Top Act, die Broilers waren ja auch schon da mit an Bord und so weiter. Da will ich unbedingt mal hin. Die haben jetzt dann, aber die haben das jetzt schon seit Jahren, das ist bei denen etabliert. Die haben jetzt im April für die Flogging Molly Tour 2025 die Cruise schon komplett ausgebucht. Da gibt's keine Karten mehr. Obwohl nicht eine Gastband bekannt ist. Also das Line-Up ist völlig egal.
Aber
die Leute buchen das, weil die Cruise. Ja, genau, das ist das, weil die Leute buchen das schon für das nächste Mal. Das ist so wie ein begehrtes Ferienhaus, das auf 5 Jahre im Voraus schon ausgebucht ist. Weil die Leute es immer wieder buchen, ohne schon überhaupt zu wissen. Ne?
Gut, aber das ist halt dann etabliert im Ende, ne? Und da sind wir halt bei dem Punkt, wenn du so eine Eventreise neu aufsetzt, und sag mal, die von der AIDA sind quasi fast alle neu vom Konzept her, bis auf das Thema Tanzen, und jetzt mache ich noch die ganze Kurve zu dem Thema, trifft man die Stars an Bord auch? Ja, selbst schon erlebt, auf einer meiner Transreisen war auch eine Tanzreise, die Transreise war eine Tanzreise mit Künstlern von Let's Dance, und in der Tat, damals war die Seenotrettungsübung noch nicht wie heute mit Video in der Kabine anschauen, sondern da war noch alle Mann zur Musterstation und warten, bis man aufgerufen worden ist. Und ich stand daneben. neben Ekat von, also Ekaterina Leonova, stand neben mir währenddessen und man hat auch dann die anderen immer wieder beim Restaurant neben sich sitzen gehabt. Also es ist schon eine gewisse Nähe da, aber spannenderweise auch eine gewisse Distanz. Ich habe kaum Gäste gesehen, die sich getraut haben, sie anzusprechen. Die Möglichkeit wäre gewesen, die Leute anzusprechen, aber man hat dann doch einen gewissen Respekt und lässt sie dann auch mal für sich. Ne? Also
ja, natürlich, also auch die Stars, egal ob das auch die Theaterstars oder die Gaststars sind, das macht man natürlich auch, man sagt vielleicht mal kurz was oder so, aber man lässt die dann schon Stars sein. Genau. Also
aber jetzt habe ich noch was, wir spannen heute einen Bogen nach dem anderen. Ja, zum Thema Themenkreuzfahrten habe ich noch was Interessantes gelesen diese Woche in einem Kreuzfahrtmagazin und das fand ich als Idee eigentlich auch sehr spannend und zwar Costa macht sogenannte Sea Destinations. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Im Prinzip ist ja eigentlich bei einer Kreuzfahrt das Ziel auch die See, also das Meer. Und die machen dann wirklich ein paar Themenkreuzfahrten, bei denen das Meer im Mittelpunkt steht, also gar keine klassische Landgänge, sondern wirklich, ich sag mal, pure Kreuzfahrten auf dem Wasser, zum Beispiel nach Nordeuropa zur Mitternachtssonne oder zum Beispiel, das muss ich gerade mal gucken, jetzt habe ich den Text gerade vor mir, man ankert irgendwo vor dem Ätna und hat abends ein Wine-Tasting an Bord und guckt im Hintergrund auf den Vulkan. Ja, also wirklich so ein bisschen sich schöne Orte auf See auszusuchen und dorthin zu fahren, um dann an Bord diese Atmosphäre auf See zu erleben.
Finde ich eine sehr geile Idee, weil es gibt ja auch tatsächlich so Ecken, wo man sagt, ey, da ist das auf See viel besser als eigentlich der Landmann an sich. Geiranger reinfahren ist mega gut, ja.
Absolut.
Aber Geiranger als Dorf, ja, okay,
hat man mal nicht gesehen. Haben. Ja, genau. Ja, aber nein, also deswegen finde ich es einen schönen Ansatz.
Finde ich einen schönen Ansatz, ist interessant, klar.
Ja, also wirklich gut und ist jetzt vielleicht keine typische Themenkreuzfahrt, aber nichtsdestotrotz zumindest eine besondere Kreuzfahrt. Und von daher, spannend. Oh, ich sehe gerade, wir sprechen echt schon wieder über eine Stunde hier. Unglaublich, wie wir uns. Ich hatte gedacht, die Folge ist relativ kurz und knackig, aber nein, wir haben jetzt echt die Stunde schon gesprengt.
Wir haben ja jetzt auch eine Woche ausgesetzt, ja, von dem her haben wir viel zu erzählen.
Ja, genau. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass du schon mein gewünschtes Intro für das Seemannsgarn hast, deswegen machen wir es heute einfach nur mit einem kleinen Angeblubber. Dann komme ich nämlich jetzt auch schon zum Seemannsgarn. Wir sind immer noch beim Buchstaben A. Ich habe es ja angedroht, wenn wir also wirklich zu jedem Buchstaben alles machen, sind wir hier noch in über 10 Jahren. Also, das nächste, was ich mit A habe, ist Aufrede. Kommt, glaube ich, mittlerweile immer seltener vor, weil auch für die Reedereien irgendwie teuer, weil Spritpreise und so weiter. Also was heißt denn Aufrede? Es gibt natürlich gewisse Häfen, die können einfach aufgrund des Tiefgangs nicht angefahren werden. Und dann müssen die Schiffe eben vor der Küste ankern, wobei ich habe jetzt gerade spontan den Geiranger im Kopf gehabt früher. Da ist der Begriff Küste jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber man hat dann im Fjord geankert und wurde mit den Tenderbooten quasi an Land gefahren, weil das Schiff eben nirgendwo anlegen konnte und eben auch wieder zurückgebracht. Ich fand es immer ein tolles Erlebnis, immer mal so ein bisschen mehr dieses Fahren auf dem Wasser und ein bisschen die Nähe zum Meer zu haben. Und die neuen Schiffe, ich sage jetzt nur Cosma und Nova, die können ja schon gar nicht tendern, weil es keine Tenderboote sind, sondern reine Rettungsboote.
Ah, tatsächlich.
Ja, musste ich aber auch an Bord erst lernen. Mit Nova und Cosma wird man nie tendern, weil es sind keine Tenderboote. Definitiv nicht.
Okay.
Ja, kommen wir zu unserem Fazit der heutigen Folge, wenn man das denn so nennen kann. Ja. Haben wir ein Fazit?
Ja, im Reisebüro buchen und sich beraten lassen. Und wenn ich es jetzt sagen würde, relativ früh zuschlagen, dass ich auch die Reise kriege, die ich haben möchte.
Ja, also im Ende, da sind wir wieder bei dem Punkt von Anfang. Wenn die Reise den Preis hat, den man bereit ist zu zahlen für das, was man bekommt, dann sollte man buchen, weil sich darauf zu verlassen in der Tat, dass der Preis noch in eine Richtung geht, wie man ihn vielleicht gerne hätte, das kann funktionieren, kann aber auch halt nicht funktionieren und dann mag der Frust im Zweifelsfall, größer sein als die Ersparnis.
können wir ja im Zirkelschluss können wir ja sagen, so um das Fazit vielleicht zusammenzufassen, wenn der Preis stimmt, dann kann man buchen und ansonsten kann man ihn aktuell ganz schlecht voraussagen.
Genau. Und am Ende ist vielleicht für den einen oder anderen wirklich Flexibilität der Schlüssel. Und damit meine ich jetzt nicht zu warten, bis der Preis vielleicht runtergeht, sondern zu sagen, okay, ich gucke vielleicht mal, ob zu einem anderen Termin die Reise ein Ticken günstiger ist oder ob ich vielleicht dann eine andere Kabinenkategorie wähle oder vielleicht doch nochmal gucke, ob ich bei einer anderen Reederei fündig werde. Also zu sagen, okay, ich gehe vielleicht ein bisschen von meinem Wunsch weg und gucke, ob ich links und rechts vielleicht irgendwas finde, das eher preislich da liegt, wo ich es gerne hätte. Und ansonsten gilt aber auch dann das Gleiche, wenn das Produkt den Preis wert ist, kaufen, weil am Ende, ob es günstiger wird, kann einem keiner versprechen. Und jeder, der sagt, auf jeden Fall wird es günstiger, die Kristallkugel hätte ich gerne, ne? Ich würde sie nehmen.
Ne? Ja. Ja, und auch langfristig gesehen muss man natürlich sagen, das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, aber vielleicht passt auch hier ein Schluss. Natürlich ist es so, die Inflation macht vor nichts halt, ja. Und wenn man den normalen Reisemarkt anguckt, man schaut die Pauschalreisen an, egal wo es jetzt hingeht, Spanien, Türkei, wo auch immer, Ägypten, diese Reisen sind im Vergleich viel teurer geworden als die Kreuzfahrten im letzten Jahr. Und auch im nächsten Jahr, wenn man die Katalogpreise anguckt, die Kreuzfahrten werden wieder teurer, weil die waren schon immer eigentlich ein teureres Produkt als die Pauschalreisen. Ja. Ne? Und jetzt aktuell hat man fast pari für die gleiche Zeit. Wenn man je nachdem, was man guckt, hat man relativ ähnliche Preise. Da ist die Kreuzfahrt viel, viel günstiger im Vergleich zu früher. Und das wird sich jetzt in den nächsten Jahren einfach wieder egalisieren und dass man wieder ist wie bei vor Corona. Kreuzfahrt einfach ein bisschen besseres Produkt als die normale klassische Pauschalreise. Man hat aber auch mehr Leistung dafür.
Wobei, wenn ich das noch anmerken darf, ich trotzdem gespannt bin, wie sich die vielen Neubauten, und wir haben es in der Vergangenheit erwähnt, MSC ist da ganz vorne dabei, aber jetzt hat auch diese Woche NCL eben neue Schiffe angekündigt bis 2030, darüber hinaus sogar. Also man darf gespannt sein, wie sich der wachsende Kreuzfahrtmarkt auch auf den Preis auswirkt.
Definitiv.
Also das
Definitiv.
Ist auf jeden Fall auch so.
Ja, dann sind wir durch.
Wir haben wahrscheinlich wieder irgendwas vergessen. Und wenn ja, fragt nach, schickt uns eure Fragen. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast für weitere aufregende Reiseabenteuer und spannende, interessante Kreuzfahrtthemen.
Genau. Und bei Spotify könnt ihr uns bewerten, könnt uns schreiben und ja, wenn es euch nicht gefallen hat, müsst ihr uns auch nicht bewerten.
Ja. Und ansonsten genau. Findet ihr unsere Kontaktdaten auf www.zweimanninemboot.de. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Glückliche Reisen und jetzt alle Mann von Bord.
Ahoi.
Oder Ahoi.
Genau.
Ach ja, Thorsten, sag mal, ist dir auch aufgefallen, dass das Thema Kreuzfahrt gerade im Fernsehen sehr präsent ist? Also jetzt zum Beispiel gerade, während wir aufnehmen, läuft bei Vox Herz an Bord, die Dating-Show bei Ida Cosma. Ebenfalls bei Vox hat man sozusagen so eine Mischung aus Verrückt nach Meer und wie heißen sie, die Auswanderer mit volle Kraft voraus. Verrückt nach Meer läuft immer irgendwie noch gefühlt. Also dann gab es auch eine Arztserie an Bord von Mein Schiff, der RTL lief oder so. Aber irgendwie scheint Kreuzfahrt ja echt immer noch so ein Sehnsuchtsthema zu sein für viele. Also zumindest kommt es mir so vor.
Ist es ja hoffentlich auch. Also klar, natürlich. Ja. Also jeder will noch eine Kreuzfahrt machen. Allerdings wahrscheinlich wollen die meisten eher so die Traumschiff-Kreuzfahrt haben und bekommen dann halt eher was anderes.
Ja, vermutlich. Naja. Na gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.